Ja, und dann kam ein großer Aufschrei, als es dann einen Termin bei Tetra Pak gab. Ich bei denen saß und die auf einmal um die Ecke kamen und haben gesagt, wir wollen die Eintracht neu verpacken. Tetra Pak ist ja ein Verpackungsunternehmen für flüssige Lebensmittel. Und also ganz neue Ideen. Man wollte quasi die Eintracht in einen kurzen Overall stecken. Und ja, war spannend, war wirklich spannend. Und dann hatten sie die Idee, halt ihr Logo auch groß auf dem Trikot zu haben.
Herzlich willkommen beim Stoffkunde-Podcast. Heutiger Gast ist Rainer Falkenmeier, beziehungsweise ich bin zu Gast am Profi-Camp der Eintracht. Und Rainer ist seit 41 Jahren dieses Jahr bei der Eintracht angestellt, in verschiedenen Funktionen. Und er ist auch in allen Trikotfragen immer involviert gewesen. Glaube ich von Anfang an auch. Rainer, kannst du nachher ein bisschen was zu erzählen? Und deshalb sitzen wir zusammen. Rainer hat uns auch, dem Boris Müller und dem Stefan Reich, sehr geholfen bei der Erstellung unseres Buches, das Eintracht Frankfurt Trikotbuch. Und wir fangen jetzt im Grunde, haben wir gerade besprochen, an in dem Jahr, wo du auch bei der Eintracht angefangen hast, mit der Saison 85, 86, bist du bist ja schon 84, 85 eingestiegen.
Richtig.
Und da kannst du ja schon mal ein bisschen was zu erzählen. Auch kurz einen Einblick, damit die Leute dich kennenlernen. Viel erfährt man über dich auch in den Eintracht von Main Podcast. Also wer dich danach im Nachgang noch ein bisschen genauer kennenlernen möchte, kann sich auch diese Folge nochmal anhören. Aber für unsere Hörer, für meine Hörer, kannst du ja gleich einen kurzen Werdegang von dir erzählen. Wie bist du zur Eintracht gekommen? Als Kind, glaube ich, bist du zur WM, war sowas das Ausschlaggebende, was ich gehört habe, dass du Fußballfan oder dich intensiver mit dem Fußball beschäftigt hast.
Ja, erstmal von mir auch Hallo in die Runde, allen Zuhörern. Der Stoffkunde-Podcast ist schön für mich, heute hier sitzen zu dürfen und vielleicht ein wenig über die Trikotgeschichte Eintracht Frankfurt einen Beitrag leisten zu können. Ja, wie der Steve gesagt hat, möchte er beginnen mit der Saison 84, 85. Ich habe ja 1. März bzw. 1. April 1985 offiziell bei der Eintracht als Mitarbeiter angefangen, war damals quasi nur Mitarbeiter der Geschäftsstelle, einer von damals 7 Leuten, die am altehrwürdigen Griederwald damals gearbeitet haben. Und wenn wir, Steve hat es gesagt, wir sitzen jetzt hier im modernen neuen Profi-Camp und hier sind weitaus mehr als 500 Kolleginnen und Kollegen, dann sieht man auch die Entwicklung, die Eintracht Frankfurt in den letzten 4 Jahrzehnten genommen hat. Aber jetzt zu unserem Thema, zu den Trikots. Ja, es war damals so, dass insgesamt die Ausrüstergeschichte noch nicht so war wie heute. Also viele Vereine, ich hatte gerade neulich ein Kicker-Sonderheft von früher in der Hand und da war es, ich habe es leider heute vergessen, ich wollte es noch rauskopieren, da war damals die Anzeige von Adidas drin, die damals, glaube ich, 14 von 18 Vereinen ausgerüstet haben und die Vereine hatten alle mehr oder weniger einen gleichen Trikottyp, nur die Eintracht in der Zeit, deshalb, wie der Steve gesagt hat, wir beginnen ja mit der Saison 84, 85. Eintracht Frankfurt hat es geschafft, Anfang der 80er wieder zurückzukehren zu einem rot-schwarz gestreiften Baumwolltrikot. Es liegt auch eins hier, ihr könnt es nicht sehen, aber vielleicht fühlen. Es ist hier direkt in meinem Blickwinkel ein Porters-Trikot, also mit Porters als Werbepartner. Damals wurde kurz vorher, Anfang der 80er, auch der Adler umstilisiert. Also vom alten Eintracht-Adler, den wir jetzt wieder haben, gab es in Anfang der 80er diese Neuformation, der jetzt auch teilweise wieder kommt. Und ich verrate nicht zu viel oder mache es spannend. Er wird sicherlich in der kommenden Saison auch bei unserem jetzt wieder Ausrüster Adidas auch eine Rolle spielen. Ja, und damals war es der Eintracht gelungen, das Adidas Eintracht das traditionelle Rot-Schwarz wieder ermöglicht hat. Und so wurde damals in einigen Saisons eigentlich immer mit dem gleichen Trikot zu Hause gespielt, rot-schwarz gestreift und mit unterschiedlichen Werbepartnern. Es war Minolta, es war Infotec, dann war es Portas und dann kam wieder die Höchst AG. Viele wissen es vielleicht, viele auch nicht. Infotec, die ja Anfang der 80er auf dem Trikot waren, das prägende orangene Trikot damals gab, als auch der ehemalige Bundestrainer Jogi Löw bei Eintracht Frankfurt spielte. Es gibt viele Aufnahmen noch von ihm, auch in diesem Trikot. Infotec war eigentlich auch eine Marke aus dem Höchstkonzert. Und dann ist es uns gelungen, wieder die Höchst AG als Hauptsponsor, als Trikotsponsor zu gewinnen. Sie waren sowohl im Fußball als auch im Eishockey auf den Trikots. Und da kann ich schon die erste Geschichte bringen. Das war so, das Trikot, wie ich eben gesagt habe, gab es viele Jahre in Rot und Schwarz, Baumwoll gestreift, damals sogar auch vom Produzenten noch mit Lang- und Kurzarmausführung. Und als wir bei der Höchst AG, da war ich dann auch schon als Mitarbeiter der Eintracht involviert in die Gespräche, darum ging, wie präsentiert sich die Höchst AG auf dem Trikot, und sie haben sich dann nicht für einen Produktnamen, sondern für ihren Firmenschriftzug, also nur Höchst und dann das sogenannte Logo, das ein stilisiertes Tor darstellt, Werkstor, ein Gebäude.
Was der Höchsttor war, oder?
Ja, genau. Der auf dem Werksgelände in Höchst stand. Und da kam es dann dazu, dass die Aussage bei den Farbwerken getroffen wurde: Ja, aber unser Schriftzug darf nie auf rotem Untergrund erscheinen. Und so ist dann gemeinsam mit Adidas das Trikot entstanden, so quasi mit diesem schwarzen.
Genau, da wo eigentlich der in der Mitte ja, der rote,
genau,
der
rote eine rote Streifen gehört, wurde entfernt und da war dann, also vorne war quasi ein schwarzer breiter Streifen. Wenn ich jetzt so heute auch bei dem vorliegenden Buch und auch bei dem mir vorliegenden, von mir mitgebrachten Trikot drauf schaue, muss ich sagen, es hat schon was Spezielles. Damals, muss ich ehrlich sagen, hat es mir nicht so gefallen, aber jetzt so nach ja, fast 40 Jahren, ja, ist es doch ganz anschaulich.
Ist dir bewusst, dass diese überstehende Kante nur beim Profiteam getragen wurde?
Ja.
Und bei den Amateuren hat es irgendwie wunderlicherweise genau reingepasst,
weil Ja, weil wir bei den Profis halt auch immer die genaue Größe, ich glaube, sie war damals noch mehr wie die 200 Quadratzentimeter, die jetzt erlaubt sind, ausnutzen wollten. Und da hat man Gott sei Dank bei der Höchst AG ein bisschen drüber hinweg geschaut, weil das wurde damals ja auch noch mit anderen Verfahren geflockt. Das sieht man ja auf dem Trikot auch schön. Der Adler musste ja dadurch auch auf die andere Seite. Aber das war ein Arbeitsgang damals bei Adidas. Auch ihr Logo, was sonst auf den Trikots eingestanzt oder eingeprägt war, wurde dort in diesem damals Flockverfahren, wo die Buchstaben quasi mit Kleber hinterlegt wurden und dann sind die Fasern da so draufgelaufen. Also es war schon speziell.
Du hast am Anfang gesagt, ihr seid zurückgekehrt zu Schwarz-Rot. In Form der für die Recherche für das Buch damals habe ich auch mit Charlie Köbbel gesprochen und der hat gesagt, für ihn ist Eintracht Frankfurt weiß und schwarz. Also er hat am liebsten in weißen Trikots, schwarzen Hosen, weißen Stutzen gespielt.
Genau, das waren die 70er Jahre.
Ja.
Die 70er Jahre waren weiß, schwarz, weiß. Das haben wir auch zum Beispiel, wo ich Gott sei Dank oder wo ich schon tätig sein durfte, bei den maßgeblich beteiligt waren, auch bei der Spielkleidung Auswahl für die Pokalfinale 88, wo wir auch weiß-schwarz gespielt haben und dann auch jetzt in den folgenden Pokalfinals. Das ist auch weiß-schwarz und damals war es so, was ich eingangs gesagt habe, dass so weil wenn man ganz alte Fotos anguckt, war eigentlich immer Eintracht Frankfurt rot-schwarz längs gestreift. Und das war dann damals so Anfang, Mitte der 80er so der Wunsch, dahin wieder zurückzukehren. Und deshalb hatten wir auch dann nicht mehr so ein normales Adidas-Trikot als erstes Trikot, sondern wirklich ein Trikot, was sich unterschieden hat von anderen Vereinen, dass es eben wieder längs gestreift in Rot und Schwarz war.
Weißt du, wie das kam? Also wir haben das im Buch ja auch am Anfang sehr viel Rot und Schwarz gestreift.
Genau.
Wieso dann auf einmal diese Phase kam mit Weiß und Schwarz? Also was hat das bewogen, dass man dann Abkehr? Weißt du da was dazu?
Nein. Also das, wie gesagt, das waren ja die 70er, da war ich ja selbst oder kam ja damals erst im Alter von 12 das erste Mal live ins Stadion und war ja von da an.
Das war hätte sein können, dass du im Rahmen deiner Tätigkeit hier herausgefunden
hast. Nein, leider nicht. Und eigentlich war es dann ja auch immer so, da hätten wir auch schon wieder den nächsten Punkt, weil ich sehe es auch im Bild, dass das zweite Trikot eigentlich auch immer weiß war. Und damals zu der Zeit der Höchst AG hat man, weil die Höchst AG hatte eigentlich als Firmenfarbe blau. Und so gab es damals ein normales Adidas Standard-Trikot in blau, in weiß mit blauem Kragen, blauen Adidas-Streifen, was dann einen blauen Höchst-Schriftzug und einen blauen Eintracht-Adler bekommen hat. Das würde man heute auch nicht mehr so machen. Man würde sicherlich heute dann auch versuchen, den Adler in den Vereinsfarben, also in Rot, zu präsentieren.
Ich glaube, das gab es ja sogar mal mit der Saison davor, sogar mit Weiß und Rot. Ich glaube, das ist bei den Eintracht-Fans laut Boris Möller, meinem Co-Autor, nicht so gut angekommen,
ja, aber
weil man das den Offenbacher Kickers so sehr zugeordnet
ja,
hätte.
Ja gut, aber wenn man jetzt zum Beispiel dieses Jahr das zweite Trikot sieht, das ist ja eigentlich auch weiß mit dem roten Kragen, hat natürlich nur schwarze Streifen am Arm. Und das mit Orange, das ist eigentlich noch aus der Zeit von Infotec. Das hat dann Portas, die auf Infotec folgten, übernommen. Das Trikot hat man nicht verändert, nur man hat den Portas-Schriftzug und den Adler dann in schwarz aufgebracht.
Ja, es kommt der Wechsel von Adidas zu Puma auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es halt auch dieses berühmte Fan-Trikot, wobei Peter Wuschek, der das Trikot designt hat, war ja im Grunde kein echter, er war Fan, klar, aber er hatte ja auch Dienstleister der Eintracht und hat dieses Trikot gestaltet. Und hier im Buch sehen wir auch die Zeichnung, die er damals gemacht hat, haben wir übernommen. Ja. Und aber du kannst ja ein paar Sachen vielleicht zu dem Wechsel von Adidas zu Puma vielleicht sagen, wie das zustande gekommen ist.
Ja,
weil da warst du involviert, glaube ich schon, oder?
Ja, ja. Also es war so, dass ich glaube zur Saison 87, 88 gab es den Wechsel von Eintracht nach vielen, vielen Jahrzehnten der Zusammenarbeit mit Adidas zu Puma. War damals auch sehr medienwirksam begleitet worden. Aber es war dann, wenn ich so runterbreche, war es letztendlich damals schon eine Entscheidung für einen besseren Vertrag. Der Puma-Vertrag war halt werthaltiger, hat die Ausrüstung unter anderem auch für alle Abteilungen. Wir hatten damals 12 Sportarten, wenn ich mich richtig erinnere. Mittlerweile haben wir 54. Also auch da sehen wir eine totale Weiterentwicklung und einen immer größer werdenden Wachstum der Eintracht. Ja, und so gab es dann den Wechsel zu Puma. Und also ich weiß, als Peter Wuschek das entworfen hat, die Zeichnung oder der Entwurf ist ja wunderbar in deinem Buch auch drin, war die Eintracht eigentlich noch bei Adidas. Also er wusste das auch noch nicht, dass es Puma wird. Und als wir dann zu Puma wechselten, und haben denen gesagt, wir haben auch die Problematik, dass ja dieser Höchstschriftzug A hat denen das dann auch sehr gut gefallen, dass sie schräg angeordnet waren. Das war damals auch nicht so üblich, eine andere Form zu wählen wie das gerade. Und die Maßgabe, dass Höchst halt in schwarz stehen muss und daraufhin oder davor eigentlich hatte Peter Wuschek schon einen Vorschlag entwickelt, weil ihm so, denke ich, mich richtig zu erinnern. Wir waren relativ sehr nah und auch gut befreundet über all die Jahre, der Peter und ich, dass ihm auch dieser schwarze Streifen nicht so gefallen hat. Und daraufhin hat er eben dieses schräge Trikot entwickelt, was dann von Puma auch in allen Farbstellungen ganz normal im Katalog war. Und ich fand, es war ja eins der schönsten Trikots, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Also das
wurde aber, auch sehr lang gespielt. Ne?
Ja,
bis
ja,
zur
das
Saison
ist halt,
91, 91.
Genau, das ist
gespielt.
Halt auch so eine persönliche Meinung von mir, aber da kommt halt auch nach wie vor immer noch so ein bisschen meine Eintrachtliebe und mein Fandenken.
Und ich glaube auch bei den Fans ist es sehr beliebt.
Ja,
also ich glaube, da im Ranking, wenn man heute ein Ranking machen würde, das ist ja und den ersten Top 5 lang.
Ja, wir haben ja vor 2 Jahren so ein ähnliches Revival-Trikot wieder gehabt, was ähnlich angelehnt war.
Kommen wir mal zum Pokalsieg. Da habt ihr in Weiß gespielt, was du gerade schon gesagt hast. Bei diesen Highlights habt ihr dann doch in Weiß oder lag es daran, weil Bochum in
Blau
gespielt hat?
Nein, nein, bei den Pokalfinals war es immer so, dass wir unbedingt in Weiß-Schwarz spielen wollten. Angelehnt eben kommt ja im Fußball öfters mal vor, dass ein bisschen der Aberglaube mitspielt. Ja. Und 74 und 75, die 2 Pokalsiege hintereinander, waren eben in Weiß-Schwarz und daraufhin und 81 auch. 81 war die Spielkleidung auch weiß-schwarz. Auch damals gegen Kaiserslautern erinnere ich mich. Beides Adidas-Teams, aber beide mit normalen, eigentlich Standard-Trikots, nur halt mit den entsprechenden Adlern drauf und mit der vereinseigenen Werbung. Der FCK hatte damals, glaube ich, Streif als Werbepartner, aber im Pokalfinale dürfte ja damals nicht mit Werbung gespielt werden. Wobei in den 70er Jahren dürfte schon mal mit Werbung gespielt werden und dann dürfte man wieder nicht spielen. Aber da fällt mir eine total auch tolle Geschichte zu ein. Was heute auch gang und gäbe ist, dass die Mannschaften oft mit Einlaufjacken auf den Platz kommen, bevor sie diese ausziehen und das Trikot präsentieren, ist die Eintracht, man kann das nachsehen, 81 beim Pokalfinale in roten Trainingsjacken aufs Feld gekommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob man damit Kaiserslautern ein bisschen irritieren wollte oder ob es wirklich nur der Trick war, um den damaligen Werbepartner Minolta auch zu präsentieren. Und so gibt es ein Foto, wo beide Mannschaften in der Mitte des Schiedsrichtergespanns um Schiedsrichter Joost, der aus Stuttgart war und sein letztes Spiel zu Hause im Neckarstadion hatte, stand. Dieses Bild gibt es und da steht die Eintracht quasi in roten Trainingsjacken mit Minolta vorne auf der Brust auf diesem Foto, bevor dann dieses Kniende immer bei internationalen oder bei Pokalspielen offizielle Foto gemacht wurde.
Ich glaube, das hat man sich in England abgeguckt, weil die Engländer war es ja genauso. Die haben dann auch teilweise mit Auflaufjacken gehabt und haben dann den Sponsor drauf gehabt und hat man dann übernommen. Übrigens den Fakt, was du gerade gesagt hast, für die Hörer, interessanter Fakt dazu. 74, 75, wo die Eintracht ja Pokalsieger wurden, hat die ja mit Remington gespielt und dann gab es im Herbst 75 gab es einen Parteitag. Bundestag heißt ja DFB-Bundestag und dort wurde dann entschieden, dass bis auf Weiteres erstmal keine Werbung mehr in DFB-Pokal-Endspielen getragen wurde. Das ging, glaube ich, dann bis zur Saison 82, 83, wo dann auch, bis dahin war ja auch Europapokal, war ja auch keine Werbung erlaubt und erst dann wurde das wieder aufgehoben. Man wollte die Reinheit des Trikots oder des Wettbewerbsfinale dann zeigen.
Ja, aber wenn man auch, wenn ich das so kurz einflüchten kann, sieht, welche Entwicklung das genommen hat, die Werbepartner, das ist schon, erstaunlich.
Und du warst ja auch in den Verhandlungen mit involviert oft, also in den Vertragsverhandlungen.
Ja, ich war, wie gesagt, damals, als der Wechsel zur Höchst AG kam, als ich anfing, ging es nur darum, war ja ein bestehender Vertrag damals mit Portas um die Umsetzung. Also da war ich auch oft beteiligt, wenn es darum ging, Gestaltung, Autogrammkarten und oder auch Trainingskleidung, wobei der damalige PR-Leiter bei Portas, Peter Schulz, der vorher auch mal bei Pepsi Cola und glaube Colgate tätig war, schon in damaligen Jahren sehr innovativ war. Und wenn ich mich zurückerinnere, passt jetzt nicht ganz zur Eintracht, aber sicherlich zur Stoffkunde. Wenn die Zuhörer, der ein oder andere vielleicht dran ist, der sich auch mit Werder Bremen auseinandersetzt. Als Porters bei Bremen war, hat Peter Schulz dann den Porters-Schriftzug ganz groß auch auf den Trainingshosen von oben nach unten gehabt. Und glaube auch beim Trainer Otto Rehagel war das oft präsent. Also der war schon sehr, sehr findig für die
Herr
damalige
Jung,
aber Zeit.
Auch, ne? Herr Jung Senior.
Ja, ja, gut, aber umgesetzt hat es eigentlich, waren das alles so die Ideen von Peter Schulz, der dort, wie gesagt, für den PR-Auftritt im Hause Porters zuständig war.
War das euch egal, dass der Porters auch beim OFC Sponsor war oder?
Ja gut,
hat das eine Rolle gespielt für euch
in
oder
Offenbach,
nur für die Fans? Ist das nur für die Fans relevant?
Ja, in Offenbach. Also Porters war jetzt schon dadurch, dass sie auch in Kaiserslautern waren, ja, und dann bei uns. Und aber zu Offenbach gab es eben die von dir angesprochene Nähe durch den Horst Jung, der den Kickers sehr, sehr verbunden war über viele, viele Jahre. Und bei uns war es halt eine reine Sponsorgeschichte, weil Porters noch heute ja hier unweit vor Frankfurt in Ditzenbach ansässig ist mit ihrer Deutschland-Europa-Zentrale und die damals die einfach an der Eintracht nicht vorbei konnten, um ihren Markennamen oder ihren Firmennamen halt zu präsenten. Und ja, sie waren auch in Offenbach und auch darüber hinaus, als sie bei uns dann nicht mehr waren. Aber trotzdem hat man Porters irgendwie auch mit der Rhein-Main-Region in Verbindung gebracht.
Aber zurück auf die Verhandlungen. Ab wann warst du denn direkt auch in den Vertragsverhandlungen involviert?
Ja, das hat eigentlich angefangen mit dem Wechsel damals zu Tetra Pak, was ja relativ kurzfristig war. Samsung war so die Geschichte auch. Das war eigentlich, die kamen von Köln und haben am Standort Frankfurt halt sich noch mal mehr versprochen, zumal die Samsung-Zentrale auch, glaube ich, heute noch in Richtung Vordertaunus ansässig ist. Und da war ich auch, wie gesagt, in der Umsetzung dann beteiligt. Die Verträge waren fertig. Es hat damals eine Agentur gemacht für Samsung mit unserem damaligen Präsidium. Und alles, was dann in die Umsetzung ging, das war zu dem damaligen Zeitpunkt auch mein Aufgabengebiet bei der Eintracht.
Wenn ich jetzt dieses beliebte, sehr beliebte, auch wenn es leider verbunden ist mit dem Nicht-Meisterschaft in Rostock, dieses ist trotzdem, glaube ich, sehr, sehr beliebt, auch bei den Spielern sehr beliebt. Also Manni Binz hat zum Beispiel auch im Buch gesagt, dass es einer von seinem Lieblingstrikot ist.
Ja, ja, obwohl es auch nur ein Puma-Trikot quasi aus dem normalen Katalog war, aber es hat halt ein tolles Design gehabt, diese rot-schwarzen Längsstreifen mit den weißen Aufdrucken. Man konnte es auch mit weißer oder mit schwarzer Hose spielen. Im Sommer gerne mit weißer Hose, weißen Stutzen. Es hat schon edel ausgesehen.
Du hast uns was erzählt, auch zum Schriftzug von Samsung, dass das nicht der Originalschriftzug war.
Richtig. Dort war ja der Samsung-Schriftzug, eigentlich das normale Schriftbild, war eine andere Schrift, aber die halt dann umgesetzt auf dem Trikot mit den 200 Quadratzentimeter und mit dem Logo nicht so gut rüberkam. Und der FC Köln, wo sie davor waren, hatte das schon gemeinsam, die ja auch, glaube zu der Zeit auch Puma-Partner waren in Köln, hatten das schon umgestaltet. Und so haben wir das eigentlich dann übernommen. In Köln war man damals nicht amused darüber, dass die Eintracht Samsung quasi oder Samsung abgeworben hat. Aber wir haben dann quasi mit dem gleichen Schriftzug, wo der FC davor gespielt hat, dann hier auch gespielt. Aber im damaligen Zeitpunkt war es noch so, dass man international entweder mit Logo oder Schriftzug spielen musste und nicht mit beiden. Und international haben wir damals nur mit diesem Samsung gespielt. Dann kommen wir bei Puma an diese Sternchen und ja, etwas anders designten Trikots, das es auch in vielen Farben gab, aber in dieser Farbgestellung mit Schwarz, Rot und Weiß auch total die Eintrachtfarben beinhaltet hat. Und man konnte dann durch den großen weißen Brustbereich auch das Samsung Logo nochmal in Schwarz drauf bin. Es war also damals für den Werbepartner auch ein relativ gutes Trikot und durch die schräg verlaufenden Designlinien konnte man auch den Schriftzug wieder schräg anbringen, was ja in Frankfurt durch die Höchstwerbung schon ein bisschen gelernt war. Und so war das auch eins der, ich sag mal, prägendsten Trikots. Wobei man zu der damaligen Zeit schon oft Probleme hatte durch die Vielzahl der Farben, also auch beim Gegner, dass es schon oft mehr Abstimmungsfragen kam, wie kann man jetzt spielen, insbesondere halt auswärts oder zu Hause. Und damals hatten wir mal ein Spiel, ich glaube, ich habe auch schon mal drüber berichtet, freitagsabends in Nürnberg, als wir nur mit diesem Trikot dastanden und die Nürnberger ja auch bekanntlich rot und weiß, als sie ihre Trikots hatten und dann ja auf einmal in weiß, glaube ich, spielen wollten und eigentlich im Vorfeld abgeklärt war, dass sie dunkelweinrot spielen, was dann irgendwie genehmigt war vom Schiedsrichter. Und da hatten wir bis kurz vor Anpfiff wirklich heftige Diskussionen und ja, das hat schon...
Das war dann der Grund, warum das euer Zeugwart darauf bestanden hat, dass es in Zukunft ein gelbes Ausweichtrikot gibt.
Nein, wir haben dann, Toni Hübler und ich, überlegt und haben so salopp gesagt, nochmal so Nerven soll uns das nicht kosten. Wir legen jetzt einen Satz irgendeiner farbige Trikots einfach unten in den Bus. Und das war dann auch wirklich so, dass... Im Vergleich zu heute, wo die Zeugwarte ja eine ganze Menge an Utensilien und Trikots dabei haben und Ausrüstung, dass damals wirklich so war, dass du dann zwei Satz Trikots in der Blechkiste hattest, die wirklich nur nummeriert waren von 2 bis 17 oder so. Und das hat halt damals ausgereicht. Damals gab es noch keine festen Namen und Zuordnung der Nummern. Also die hatten Trikotsatz von 2 bis 18 gereicht. Und die Hosen, schwarz oder weiß, die konnte man ja aus dem anderen Satz dann nehmen. Es war wirklich so, dass von diesen gelben Trikots auswärts immer zwei Satz 18 oder vielleicht 20 Stück unten im Bus gelegen haben für den Notfall.
Ihr wart ein bisschen später mit dran, weil Gladbach hat damit ja schon 3 Jahre vorher gespielt, auch bei bestimmten Events. Und ich glaube, auch andere Vereine hatten dieses schöne Gelb. Die Bayern haben es ja auch, aber das war dann natürlich, wie alle das in Kaiserslautern auch aus Aberglauben gespielt. Das ist eines der Trikots, was ich sehr, sehr schön finde, was es auch nur sehr, sehr rar ist und was hier einmal mit Rot und Weiß.
Ganz genau, das gab es in 2 Farbstellungen. Das war auch ein ganz normales Standardtrikot von Puma. In vielen Farbgestellungen gab in Blau, Schwarz, Grün, Weiß und so weiter. Und wir haben es wirklich in 2 Farbstellungen gehabt. Einmal mit dem großen roten Teil und einmal gab es dann noch, dass der rote Teil quasi weiß war und was hier weiß war, rot.
Du hast uns erzählt, dass du sehr stark bei der Mein Freund ist Ausländer-Aktion mit involviert warst, dass der Schriftzug, den alle Bundesligisten damals getragen haben, praktisch von dir vorbereitet wurde für alle Bundesligisten. Kannst du mal das ganze Szenario dazu ein bisschen erzählen? Weil der DFB muss ja auf dich zugekommen sein oder wie ist das entstanden, dass du das machen durftest für alle Bundesligisten?
Ja, nicht machen durfte. Es war quasi aus der Not geboren. Es kam damals in mehreren Sitzungen kam das raus, dass die Bundesliga oder der DFB es wollte, dass ein Spieltag gespielt wird, alle Vereine. Mein Freund ist Ausländer. Ich war halt, wie gesagt, dadurch involviert, weil du musst ja in dem Falle, wenn du dein Werbepartner für einen Spieltag vom Trikot nimmst, ist ja erstmal heute vielleicht nicht mehr so, aber damals, weil heute sieht man es ja oft, dass Vereine entweder dann nur das Sponsorlogo klein haben oder im Vorfeld das kommunizieren, dass die Leute wissen, eigentlich steckt da trotzdem ja unser Werbepartner dahinter, aber es sind irgendwelche Botschaften, die laufen. Und damals war die Idee, die Aktion Mein Freund ist Ausländer, es wurden halt auch viele Spieler, ausländische Spieler der Liga dafür, für die Kampagne geworben. Wir hatten mit Tony Yeboah ja sicherlich ein Aushängeschild damals bei uns in Reihen. Und dadurch, wie ich vorhin schon sagte, ist ja auch bei den Sponsorenpartner, was die Umsetzung angeht, auch involviert war ich halt dann auch von der Eintracht abgeordnet an diesen Sitzungen, wo man eben diese Kampagne mit allen Vereinen besprochen hat, involviert. Und so kam es dann. Und irgendwann hat sich halt die Frage gestellt, wie kriegen wir das hin, dass wir für alle Clubs dann auch den gleichen Schriftzug, die gleiche Art bekommen. Und unser damaliger Partner, der uns die ganze oder zumindest im Bereich der Profimannschaft die komplette Kleidung beflockt hat, mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen und habe gesagt, kannst du, ich glaube, es hat damals jeder Verein 50 dieser Flocks bekommen, die auch dann alle von jedem auch gleich oder selbstständig aufgeflockt werden konnten. Und so ist es dann gemacht worden und der hat dann zentral direkt nach der Herstellung an die anderen 17 Clubs auch die Vorlagen oder diese Flocks verschickt.
Der hat auch die Rechnung an den DFB gestellt.
Ja, die Rechnung ging an den DFB. Ja, ja.
Okay, jetzt machen wir einen kleinen Sprung in die 90er Jahre zu dem berühmten Tetra-Pack, was du angesprochen hast, wo du auch sagst, dass du schon ein bisschen in den Vertragsverhandlungen involviert warst.
Ja, Tetra Pak kam quasi so relativ spät, also schon im Vorfeld auf die neue Saison waren schon viele, viele Dinge eigentlich geklärt, auch mit Puma, unsere Kollektion stand eigentlich schon fest und dann kam auf einmal Tetra Pak um die Ecke und hat auch einen sehr, sehr werthaltigen Vertrag der Eintracht geboten. Die hatten ja eins ihrer größten Standorte in Limburg und der damalige Werbeleiter Rainer Buss, ja, konnte seine Herren und die schwedische Zentrale davon überzeugen, bei der Eintracht aufs Trikot zu gehen. Und für die Eintracht war es ein sehr, sehr lukrativer Sprung damals, was den Trikotsponsor angeht. Und es war schon so April, Mai, als dann es konkret wurde. Und nach der offiziellen Verkündung ging es dann wiederum, auch, was ich vorhin schon gesagt habe, dann darum, dass ich Kraft meiner Aufgabe damaligen als Mitarbeiter der Geschäftsstelle oder ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt Assistent des Geschäftsführers, dann betraut wurde mit der Umsetzung. Ja, und dann kam ein großer Aufschrei, als es dann einen Termin bei Tetra Pak gab. Ich bei denen saß und die auf einmal um die Ecke kamen und haben gesagt, wir wollen die Eintracht neu verpacken. Tetra Pak ist ja ein Verpackungsunternehmen für flüssige Lebensmittel. Und also ganz neue Ideen. Man wollte quasi die Eintracht in einen kurzen Overall stecken. Und ja, war spannend, war wirklich spannend. Und dann hatten sie die Idee, halt ihr Logo auch groß auf dem Trikot zu haben. Und ich erinnere mich noch, als ich damals zu Wilfried Straub, dem damaligen zuständigen Direktor für die Bundesliga beim DFB ging und habe gesagt, Herr Straub, wir haben einen neuen Werbepartner, die haben verrückte Ideen und ich habe nicht gedacht, dass man so eine Lösung finden kann, indem eben das Firmenlogo als Designelement ins Trikot einfließen konnte und das dann auch akzeptiert wurde. Also ich bedauere es sehr, dass ich nicht so ein blaues irgendwo bei mir im Keller liegen habe, denn ich weiß noch, die Kiste hat beim Zeugwart damals im Lager immer gelegen und ja, keiner wollte mit dem Trikot was zu tun haben. Das Gelbe war schon umstritten, aber es wurde eigentlich auch gespielt, erfolgreich gespielt. Das ging dann, aber das ans Blaue wollte damals so keiner richtig, aber es waren halt auch die Hausfarben, geschuldet auch ein bisschen an die schwedische Herkunft von Tetra Pak. Die haben da großen Wert drauf gelegt, aber als sie gemerkt haben, dass sie vielleicht auch mit einem rot-schwarzen Trikot, auch mit dem Design-Element bei den Eintracht-Anhängern gut ankommen und trotzdem ihren Zweck erfüllen, haben sie dem dann zugestimmt und so wurde dann in der Folgesaison ist dann dieses rot-schwarze Trikot entstanden, was halt auch dieses Tetra Pak-Logo als Designelement hatte.
wobei das Blaue ja sowieso nur ein einziges Mal getragen wurde, ähnlich wie das Orangefarbene damals von Infotech. Das wurde ja auch nur ein einziges Mal gespielt,
also in der
Bundesliga zumindest, also in Freundschaftsspielen oder so kann natürlich sein, da gibt es nicht so viele Fotos von,
also,
aber
wie gesagt,
im Kriegsspiel wurde das Blaue ja eh nur ein einziges
Mal
getragen.
Wie ich gesagt habe, das Blaue war, ja, wollte keiner dran und es hat im Zeugwartraum gelegen und es, ja, ich weiß auch nicht, aber wahrscheinlich, habe es vorhin schon mal gesagt, spielt da bei mir auch ein bisschen so der Eintracht-Fan mit und wenn ich auch jetzt so drauf blicke, es ist zwar ein Exot, es wäre schön, wenn man es in seiner Sammlung hätte, aber eigentlich hat das Trikot mit Eintracht Frankfurt wenig zu tun.
Es gab ja sowieso auch, weil du gesagt hast, es war kurz vor knapp, es gab ja dann auch Produktionsprobleme, beziehungsweise die Agentur von Tetra Pak Weyreiter-Wenzel hat sich ja dann gekümmert, dass das Trikot dann produziert wird im Vorlauf.
Genau, Puma hatte ja quasi unsere Kollektion schon fertig, war ja ein normal anderes Trikot geplant.
Das war eigentlich ursprünglich geplant, glaube ich.
Das kam später, als Puma sich dann durchgesetzt hat und hat gesagt, wir haben jetzt 2-3 Jahre euch den Gefallen getan und wir wollen jetzt mal was machen, wo wir auch einen Markt haben, wo wir unsere Trikots absetzen können. Und Puma hat damals halt das aufgegriffen, dass man beim DFB so, ja, ich sag mal, so freizügig war und hat das große Firmenlogo gelassen und dann haben die Idee entwickelt und haben gesagt, wir machen das Vereinszeichen mal groß und daraus ist dieses rot-schwarze Trikot wirklich total für die Eintracht entworfen worden und der Tetrapack-Schriftzug war eigentlich nur noch mit der normalen Trikotwerbung drauf.
Du hast vorhin gesagt, als du bei Hans Straub warst und nachgefragt hast, heute hat der Spielanordnungs in Trikotregulationen hat, glaube ich, 73 Seiten, dieses, wie heute ein Trikot auszusehen hat. Gab es sowas damals auch schon? Oder hast du vom DFB oder von Hans Straub wie viele Seiten war
nein,
das?
Nein, es gab den Antrag zur Trikotwerbung. Das war ein Formular über maximal 2 Seiten, wo halt drauf stand die Größe und wo und wie es anzubringen ist. Ja. Und erst später wurde dann nach und nach diese Broschüre Ausgestaltung der Trikots auch in der deutschen Liga eingeführt. Bei der UEFA gab es das schon etwas früher.
Kannst du dich ungefähr erinnern, wann das losging?
Wie gesagt, in meiner Zeit haben wir das erste Mal international gespielt. 1988 nach dem Pokalsieg haben wir im Europapokal der Pokalsieger gespielt. Da gab es von der UEFA schon damals klare Vorgaben, weil bei der UEFA dürfte kein, in den Rückennummern waren früher auch oft gerne noch die Logos der Trikothersteller enthalten. Vereinslogo nicht so, aber das gab es dann auch mal eine Zeit lang, dass die Vereine ihr Wappen auch in der Rückennummer gemacht hat. Und extrem halt die Vorschrift, dass auf der Brustwerbung entweder ein Logo sein durfte oder ein Schriftzug.
Mitsubishi, das ist übrigens mein Lieblingstrikot.
Sehr
von der Eintracht.
Sehr schönes Trikot.
Gefällt mir sehr gut.
Ja, ist auch ein normales Standardtrikot von Puma gewesen. Gab es auch in vielen Farbgestellungen. Schade, ich habe vor ein paar Jahren bei einem der vielen Umzüge, die man halt auch mit dem Büro gemacht hat, ich bin ja seinerzeit vom Riederwald in die Stadt gezogen, in Grüneburgweg, als die AG gegründet wurde, dann vom Grüneburgweg hier raus ins Stadion, in Übergangsbüro in der sogenannten Leisure Lounge, die ja mal als VIP-Raum ursprünglich oder Zusatz-VIP-Raum vor der Haupttribüne stand. Dann sind wir ja in quasi den Neubau des Stadions gezogen. Dort war ich auch in verschiedenen Büros untergebracht. Und bei jedem Umzug hat man halt ein bisschen was weggeworfen. Aber kann mich erinnern, dass ich halt zu den damaligen Zeiten auch immer von den Ausrüstern entsprechend die ganzen Kataloge hatte. Das waren damals noch wirklich schöne, bunt gedruckte Kataloge. Und Ja, schade, dass ich es nicht mehr habe, sonst könnte ich das, was ich jetzt erzähle, in Bezug auch auf die Standardtrikots oder Sonderanfertigung, das auch schön belegen, weil das war wirklich damals alles.
Also gab es in der Saison gar kein eigenes Trikot?
Nein,
war alles Katalogware?
Das waren Katalogtrikots. Aber bei Puma hat man halt gesagt, Eintracht Frankfurt ist rot-schwarz. Es sind sogar alle Farben mit drin, also rot, schwarz und weiß. Und ich gehe da mit dir konform, dass dieses gestreifte Trikot schon auch eins, ja, auch für mich der schöneren ist. Und der Mitsubishi-Schriftzug wurde damals, damit er auch über dieses Rot und über diese Streifen, weißen Streifen läuft, nochmal auf einen weißen Untergrund gemacht und war auch so eine Art Schaumflock. Also es war sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr wertig. Und ja, es ist, wiederhole mich, wie von dir angesprochen, eins
also wenn ich jetzt Stefan Reichs und Boris Möller frage, meine beiden Co-Autoren, da in dem Ranking, was die gemacht hatten, da ist es etwas ferner liefen gelandet, weil es aber auch wohl mit schlechten sportlichen Leistungen verbunden
ist. Und das kann sein, es war überwiegend der Trikot der zweiten Liga. Ja,
genau.
Aber ja, wenn man dagegen das Schlichte dann sieht, ne?
Genau, ist ja das Übergangstrikot praktisch. Das wurde noch mit Mitsubishi letzter Spieltag vorgestellt für die neue Saison.
Genau, das war damals so, dass ja, was ja heute auch oft passiert, dass am letzten Spieltag schon das neue Trikot gespielt wird. Und das war dann das Trikot für die Folgesaison. Wobei, wenn wir da jetzt drauf gucken und nehmen das davor, dann war das schon mehr Eintracht Frankfurt.
Ja.
Also, aber wie so vieles halt auch Geschmackssache.
Aber das war wieder so eine Kurzfristaktion.
Ja, total.
Mitsubishi musste runter oder Fiat Intercom wollte drauf, sagen wir mal so.
Richtig, ja. Fiat Intercom ist damals auf den Markt gekommen als Mobilfunkanbieter und hat, glaube ich, drei Vereine unter Vertrag gehabt, Freiburg, Nürnberg und Frankfurt.
Freiburg glaube ich nicht, nur Frankfurt und Nürnberg und Frankfurt.
Ich glaube Freiburg auch.
Vielleicht aber nicht, aber die
sind Sponsor. Man müsste mal recherchieren. Also ich meine, sie hatten drei Clubs.
Nee, die hatten nur zwei. Ich habe Karl Braun, den du mir vorigerweise auch vermittelt. Sie haben den ersten FC Nürnberg aufgrund der Nähe zu München und Eintracht Frankfurt. Kann sein, dass sie bei dem SC Freiburg noch im Hintergrund im Sponsoring mit dabei waren.
Und auch Trikot und waren da sie fällt nicht. Mir halt auf oder ein, dass es zum einen die Geschichte war, dass wir quasi alle die vorproduzierten Trikots und Trainingskleidung bei Puma mit noch Mitsubishi-Werbung nicht mehr nehmen konnten, außer der Tatsache, dass halt auch eine Lösung gefunden werden musste, dass Mitsubishi aus seinem Vertrag aussteigt, was ja natürlich auch nur über das Finanzielle zu regeln war. Karl-Heinz Neuschütz, der die Eintracht ja auch bis heute noch begleitet, war da schon auch ein harter Verhandlungsführer, aber hat dann halt gesagt, wenn ihr jetzt in den Folgejahren so viel mehr bekommt, dann finden wir eine Lösung, die man dann gefunden hat. Und dann kam das nächste Problem, dass dieser orangene Ball oder was das sein sollte, dass es sehr schwer war, das technisch umzusetzen. Aber ich glaube, wir hatten es schon weil es gab so einen Farbverlauf und dann am Ende in der Mitte der Punkt war ziemlich hell. Aber es war auch eine Herausforderung für den Flocker. Aber ich glaube, wir haben es im Gegensatz zu den Nürnbergern gleich von Anfang an relativ gut und stimmig hinbekommen. Was ein bisschen gestört hat, war halt wirklich bei dem ersten Trikot, beim Heimtrikot, diese Nähe zwischen Adler und dem anderen Kreis. Das war halt ein bisschen störend. Und dadurch, dass diese Intercom-Schrift an sich nicht klar war, war es, wenn man sich erinnert, im Fernsehbild schwer zu sehen. Die wollten keinen anderen Schriftzug jetzt fürs Trikot machen, haben wir auch damals drüber diskutiert. Aber sie wollten diesen Schriftzug, mit dem sie überall gearbeitet haben, also auch in Medienkampagnen, Print- und Fernsehwerbung, da wollten sie nichts dran geändert haben. Und ja, es war halt auch, was ich vorhin schon mal sagte, so, ja, was Neues, dass man kurzfristig auch mal den Werbepartner wechseln musste, weil es einfach der Markt verlangt hat oder der Markt auf einen zukam und hat gesagt, Mensch, wir würden gern bei euch aufs Trikot und haben dann, du hast da eine Steigerung, also für damalige Zeiten, schon von exorbitanten Summen gehabt.
Heute ist es ja so, das ist wahrscheinlich auch ein Standard-Katalog-Trikot gewesen, oder?
Ja, in der Farbgestellung gab es das aber auch in vielen Farben, ne?
Also ist nur, es ja heute so, dass du 18 Monate von praktisch Präsentation des Trikots bis zur Auslieferung hast. Wenn du sagst, dass es damals vor allen Dingen oft Katalogware war, wie viel vorher hast du mit
den
Partnern zusammengesessen?
Ja, wir waren eigentlich immer so eigentlich waren immer so jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt. Nach der Winterpause, Februar, März, hat man dann, also in dem Fall war es Puma oder zweimal war es ja noch Adidas, als ich anfing, ist man nach Herzogenaurach gefahren, hat die Kollektion mit denen besprochen. Im Vertrag stand auch damals zum Beispiel, dort standen Mengen, da stand so und so viel 100 Trainingsanzüge, so und so viel 100 T-Shirts und so, das war alles bestimmt. Auch dieses Vertragswerk war vielleicht 10, 15 Seiten dick. Heute ist dieser Ausrüstervertrag ja ein Katalog und sitzen lange Zeiten auch die Juristen drüber beidseitig.
Bist du denn in dem aktuellen Adidas-Vertrag dann auch involviert gewesen?
Nein. Seit meiner neuen Aufgabe vor 8 Jahren ist auch das Kapitel Ausrüstung und so mit beendet gewesen, was ich ja als Leiter der Lizenzspielerabteilung auch noch bis zur Saison 17, 18 mit begleitet habe. Aber das ist jetzt dann auch nicht mehr mit in meinem Aufgabenbereich. Deshalb, wir sprechen ja über die Vergangenheit und da glaube ich, bin ich einer der wenigen, der vielleicht auch noch neben Matze Thoma, der sich halt als der Mann fürs Museum und der Geschichte auch mit dem einen oder anderen Thema beschäftigt hat. Aber wenn er immer mal was ausgegraben hat und so, auch schon vor meiner Zeit, wir haben jetzt ja mit 84, 85 begonnen, aber ich habe also auch die 80er, kenne auch noch die Geschichte zum Beispiel, warum auf dem offiziellen Siegerfoto des UEFA-Cup-Siegers manche Trikot oder manche Spieler mit Trikot mit Minol da standen und die anderen nicht. Im Europapokal war es ja damals auch, wie du ja auch schon gesagt hattest, verboten, mit Werbung zu spielen. Und in Frankfurt war es halt so, dass ja die Agentur Birkholz und Jedligi, insbesondere der Manfred Birkholz, der ja auch bis zu seinem Tode der Eintracht sehr verbunden war und auch immer erfinderisch war, damals gesagt hat, also ähnlich wie ich es vorhin erwähnt habe, fürs Pokalfinale 81 in Stuttgart, der dann 80 beim Finale auch schon gesagt hat, zum Toni Hübler, halt den normalen Heimspielsatz, war damals ein Erima-Trikot, aber Erima war ja damals eine Tochter von Adidas, die auch viel für Adidas produziert haben und die auch neben der Eintracht ja auch zum Beispiel in Schalke, in, glaub, Kaiserslautern,
Stuttgart,
selbst der DFB hat teilweise mit Erima-Trikots gespielt und der Nationalmannschaft. Und die haben dann oft im nationalen Wettbewerb wieder mal ihr Erima-Produkte pushen wollen. Und deshalb hat man dann national mit Erima gespielt, weil die haben damals auch viel den direkten Markt bei Vereinen, bei Amateurvereinen halt erschließen wollen. Und dann,
es gab ja auch diese Klausel, hattest du gleich auch erzählt, noch andere haben es mir ja auch erzählt, dass das halt dann mal Heimspiele in Erima oder Auswärtsspiele in Erima und Heimspiele in Adidas oder mal auch 4, 5 Spiele am Stück
Adidas kam dann und hat gesagt, so jetzt müsst ihr mal 5, 6 Heimspiele mit, insbesondere war es bei Heimspielen, mit dem Erima-Trikot spielen, weil wir wollen wieder mal das Adidas beziehungsweise das Erima-Zeichen an der Stelle des Adidas-Zeichen war. Aber wer sich erinnern kann, das Erima-Zeichen war ja so ein bisschen auch angelehnt und an das Adidas-Zeichen. Aber so war das damals. Und international in dieser Saison, also in der Siegersaison zum UEFA Cup 80, musste immer in Adidas gespielt werden, weil Adidas international wollte immer Adidas präsentiert sein. Es war wirklich in dieser Saison nur national so, dass das ein oder andere Spiel in Adidas gemacht wurde. Und es dafür auch extra dann Trikots gab. Gab's, kann ich mich erinnern, weil ich, ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt ja auch totaler Fan war. In der Winterpause dann gab's Trikots und da musste auch ein Mannschaftsbild gemacht werden, weil Erema dieses Poster dann auch parallel dazu, wo sie, und das war nicht nur so bei uns, sondern das war dann auch auf Schalke und bei den anderen Clubs ähnlich gestaltet, weil sie dann halt über einen gewissen Zeitraum diese Erema-Produkte mehr in den Fokus stellen wollten.
Ich glaube, einer der beliebtesten Ausrüster bei der Eintracht war Jaco. Also das hatte ich, den Eindruck hatte ich, als wir über Jaco gesprochen haben, dass du da eine gewisse Verbundenheit mit hast.
Ja, wir sind ja dann von Puma über Nacht quasi zu Fila gewechselt, haben da ganz schnell mit Fila so eine Notkollektion für die Rückrunde gemacht und hatten dann aber auch mit Fila ein wunderschönes, ich hab's leider nicht dabei, ich hab's aber auch in meiner Sammlung, ein wunderschönes Trikot mit Fila entworfen, auch rot-schwarz gestreift, haben dann Fraport als Hauptsponsor bekommen, nach Fiat Intercom, die aber zum Schluss dann auf diesem Fila-Trikot mit ihrem Produkt Genion waren. Das war dann wieder ein ja normaler Druck, der eigentlich auch ein Trikot ein bisschen verschandelt hat, sage ich jetzt mal, aber es ging denen halt auch dann um diese
Marke.
Produktmarke Genion. Ja, und dann der Wechsel zu Fraport und Zusammenarbeit mit Fila, mit Hansi Steinle, der ja auch heute noch unsere Traditionsmannschaft und unsere Fußballschule verbunden ist.
Mit dem ich mich nächste Woche treffe.
Zum Podcast. Ah, schön. Und ja, da haben wir eigentlich auch ein relativ, für mich, sehr, sehr schönes rot-schwarzes Trikot entworfen.
Der Wechsel von Puma zu Fila war ja auch nicht geräuschlos, wenn man das so heute ausdrücken würde.
Ja, es war, wie gesagt, ist zur Rückrunde passiert. Ja, der damalige Verantwortliche für den Sport, Sportdirektor Rolf Domen, wollte unbedingt zu Fila wechseln. Der Puma-Vertrag wäre, glaube ich, nach der Saison eh ausgelaufen und er hatte halt mit Fila schon einen neuen Partner und wollte das halt dann schon abrupt machen. Und ja, die Trennung zwischen Eintracht und Puma war dann schon auch schmerzlich, weil Puma es auch sehr bedauert hat und Puma sicherlich auch vielleicht Interesse gehabt hätte, mit der Eintracht nochmal zu verlängern. Aber es war damals ein sehr, sehr langer Vertrag, als der Wechsel gemacht wurde von Adidas zu Puma, was wir ja vorhin auch schon erwähnt hatten, war es ein langer Vertrag und der sicherlich dann hätte auch etwas modifiziert werden müssen. Aber wie gesagt, Rolf Dohm hatte sich auch aus ja, Kontakten, die er zu Fila hatte und zu dem damaligen Deutschland-Geschäftsführer dazu entschlossen. Aber wenn es einen Podcast auch mit dem Hansi gibt, der ist da vielleicht näher im Thema drin, weil der hatte dann auch mit mir die Arbeit, dass wir wirklich in Darmstadt gesessen haben und haben rausgesucht, was kriegen wir jetzt für ein Halbjahr noch hin. Und dann hat Fila das auch wirklich mit Herzblut begleitet, die Zusammenarbeit mit der Eintracht. Und nach Fila kam dann ja Jaco. Jaco war damals sicherlich noch nicht so am Markt vertreten wie jetzt, wenn wir also jetzt
Freiburg,
sehen.
Freiburg, Cottbus, das waren die ersten Clubs.
Eher so kleinere Clubs. Und ja, es war eine tolle Zusammenarbeit. Auch Herbert Bruchhagen fand es total gut, mit einem deutschen Unternehmen, dessen Inhaber selbst mal oder Gründer und Inhaber selbst in der zweiten Liga gespielt hat, Rudi Sprügel in Würzburg. Da war eine Chemie da und wir haben dann auch dieses schwarze Trikot oder haben direkt bei Jaco ein Trikot bekommen, nach unseren Vorstellungen angelehnt, das ich auf dem Bierdeckel entworfen habe, irgendwann mal, als ich mit den Jaco-Leuten beim ersten Kennenlerntermin zusammen war, angelehnt an die frühen 60er oder 70er, als es ein ähnliches Trikot gab. Und das war also für mich auch ein tolles Trikot, weil es, ja, es ist edel mit diesen Nadelstreifen und oft und viel kam ja auch in den Folgejahren dann noch Nadelstreife-Trikots.
Also ich habe ja mit dem Trikot-Designer gesprochen, der Engländer, Waliser, der ab die letzten 3 Jahre für Jaco die Trikots für die Eintracht gemacht hat. Aber ich hatte den Eindruck, dass du die ersten 5 Jahre die Trikots der Eintracht entworfen hast, oder?
Ja, ja, mehr oder weniger. Halt in persönlichen Gesprächen mit Rudi Sprügel und mit Arnold Trentl haben wir immer was gefunden.
Das ist ja auch eine Reminiszenz an die 70er Jahre.
Ja, genau. Und das gab es ja dann auch in 3 Farbgestellungen. Genau. Ja. Und wir sehen auch immer, oder auch bei Jaco, Pokalfinale 2006, auch als wir einen Einzug geschafft haben, haben wir gesagt, wir müssen weiß-schwarz spielen. Und
das ist auch ein Katalog-Trikot.
Ja, es war ein ganz normales Trikot, aber es war halt auch total schnell umsetzbar.
Ja.
Du weißt ja, wie kurz die Zeiten sind zwischen Pokal-Halbfinale und Finale und es war problemlos.
Dann kamen noch diverse andere Jaco-Trikots. Das, glaube ich, hat nochmal eine besondere Geschichte, weil es aus einem Fanwettbewerb hervorging.
Ja, da wurde eine Ausschreibung damals gemacht. Die Fans sollen es mitgestalten. Ja.
Gewonnen hatte ursprünglich ein Trikot mit einem Kreuz, dann aber ein Weg aus religiösen Gründen. Und man hatte ein bisschen Angst, weil vorher bei einem anderen Verein gab es Probleme mit dem.
Ja.
Hat man sich dann für das Krallentrikot dann entschieden, was auch sehr lange gespielt wurde im Nachgang.
Also ja, das gab es ja auch in Schwarz.
Genau.
Ja. Was sicherlich nicht so schön war, war das mit den Kreisen. Da ist es, genau. Nee, es gab es dann nochmal ein schwarzes und ein weißes mit um den Adler rum mit so Kreisen. Also das fand
das war das im Herzen von Europa, hatte das
war
den
nicht
Namen.
War nicht so beliebt. Aber insgesamt war auch die Zusammenarbeit mit Jaco, wie gesagt, problemlos. Und ja, waren schöne Jahre, bevor dann der Wechsel zu Nike kam. Und jetzt sind wir wieder bei Adidas. Und ich habe es eingangs ohne Mikrofon schon gesagt. Also ich persönlich sehr, sehr froh, weil Eintracht Frankfurt und Adidas, das kannte ich. Es war in meinen Jahren, als ich zur Eintracht als Fan kam. Und es passt. Wir hatten gerade letzte Woche unseren Frühjahrsempfang und auch Vertreter von Adidas haben sich da sehr, sehr lobend geäußert, weil auch Eintracht Frankfurt ist ja der größte Mehrsportverein mit einer Profiabteilung der Welt. Und wir hatten ja jetzt auch ein paar Olympioniken in der Winterolympiade da am Start und Adidas kann halt auch alle Sportarten abbilden. Und deshalb kommt es auch bei unseren Sportlern im Verein, im Mutterverein, total gut an. Und wir sind ja jetzt erst zum Abschluss der ersten gemeinsamen Saison. Und es wird vieles Spannendes und Schönes auch jetzt in den Folgejahren kommen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, als wir über die Umgestaltung des Adlers gesprochen haben, da können sich die Trikotfreunde alle auch schon auf die neue Saison freuen, wo sicherlich das eine oder andere Designelement oder Erscheinungselement auch ein Zeichen an frühere Eintracht-Jahre erinnert.
Okay, jetzt zum Abschluss dann die Frage an dich. Was ist dein Lieblingstrikot oder 3 Lieblingstrikots? Oder kannst du das so sagen aus der Eintrachtzeit?
Also wie gesagt, das rot-schwarz längst gestreifte, in welcher Form auch immer. Wir haben ja jetzt auch einige besprochen, ob jetzt von Fila, von Puma, von Adidas. Auch das
ist
keins,
wo du sagst, das ist.
Nein, auch das jetzige, aktuelle.
Ja,
und oder.
Das ist super.
Ja,
das ist,
und oder auch wirklich das schräg gestreifte Puma-Trikot in rot-schwarz. Ja. Auch gehört sicherlich zu meinen Favorites. Und halt immer auch weiß mit schwarzer Hose. Nicht, weil es mein Freund Charlie Körbel und unser Bundesliga-Rekordspieler so sieht, sondern weil das auch die Jahre waren, wo ich eben angefangen habe, Mitte der 70er, mit meinem Vater die ersten Live-Stadionbesuche zu machen und mit Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein, Bernd Nickel. Oder wenn ich hier hinten, wo wir jetzt sitzen, ist auch ein Bild aus der Remmingen-Zeit, was auch weiß-schwarz war, also weiß-schwarz auch immer.
Dann danke ich dir sehr herzlich für deine Zeit. Und lieber Rainer, ich hätte mit dir noch stundenlang weiter sprechen können, aber du hast mir ein kleines Zeitlimit gegeben.
Ja, ich denke,
müssen wir das irgendwann nochmal weiter aufgreifen.
Ja, natürlich, aber ich denke, wir haben einen ganz guten Querschnitt abgehandelt. Genau. Und es war ja auch mir damals eine totale Freude, aber das weißt du, das hast du ja auch sicherlich so aufgefasst, mitwirken zu können an deinem wunderschönen Buch, was ich weiß, dass das bei vielen Fans, die sich auch mit der Eintracht verbunden fühlen und auch immer ein bisschen auf die Trikotgeschichte achten, auch sehr gut ankommt. Also,
und die Eintracht nutzt es ja auch selber zur Sponsorenakquise, weiß ich. Genau, also die Sponsoringabteilung geht damit nach draußen.
Das ist schon ein tolles Werk und es ist gut, dass so auch die Trikotgeschichte der Clubs beleuchtet wird und für die Fanwelt erhalten bleibt, weil die älteren Generationen verändern sich, aber wenn man dann so Nachschlagewerk hat und man braucht es dann immer nur mit den Folgejahren ergänzen, ist es sicherlich einfacher, wie die Arbeit, die du jetzt zu Beginn dieser Bücher, egal mit welchem Verein du es gemacht hast, in Angriff nehmen musst.
Also ich kann dazu sagen, für alle, die zuhören, im Herbst kommt die Neuauflage vom Gladbach-Trikotbuch. Das ist 2021 erschienen, 5 Jahre später. Also vielleicht kommt dann 2029, habe ich gestern ausgerechnet, käme dann die Neuauflage von dem mit weiteren Trikots.
In Gladbach, glaube ich, war es ja relativ einfach, weil Gladbach so für mich war immer ein Puma-Club eigentlich. Danach hatten sie auch so ein bisschen Hin- und Her-Wandel, aber auch da, um das mal zu sagen, Gladbach spielt jetzt seit 2-3 Jahren wieder in Puma und das ist halt eigentlich so.
Ja, 2 Jahre ist gut, seit 6 Jahren. Seit 2018,
sind jetzt schon sechs
seit
2018,
Jahre. 8 Jahren sogar. 2018 sind sie zu Puma zurückgekehrt.
Also so schnell rennt die Zeit. Aber ich kann mich erinnern, sie haben zwischenzeitlich auch mal Essigs und
Lotto
und so und gehabt. Ja, wobei eigentlich schade ist, aber das ist ein gutes Thema, was du auch mit Hansi Steine besprechen kannst. Kappa war schon auch in den Jahren, wo sie verstärkt auf dem Markt waren in Deutschland, ob in Bremen, Wolfsburg, Kaiserslautern oder in Dortmund.
Erfolgreich.
Mit auffälligen Dingen unterwegs. Also wenn ich nur Werder Bremen mit Orange-Grün denke oder der BVB das Meistertrikot mit Kappa hatte. Also Kappa war schon auch ein Hingucker, sag ich jetzt mal als Fußballfan. Aber da hast du gute Themen mit meinem Freund Hans-Peter Steine und kannst dich sicherlich da auch auf einen unterhaltsamen Podcast freuen. Ich bedanke mich auch, dass ich auch in der Reihe Stoffkunde Podcast berücksichtigt wurde und ein wenig berichten konnte und hoffe doch, dass die interessierten Hörer das auch mit Freude dann anhören. Vielen Dank.
Vielen Dank.